Alaya, liebe Beate, lieber Tobias, natürlich auch liebe Familien, liebe Gemeinde. Ihr drei, ihr habt heute euren ganz großen Tag, euren BU-Abschluss. Und, das wollen wir auch nicht vergessen, das, was wir hier auch erleben, dieser Gottesdienst, auch der ist mit den Wünschen, mit den Ideen, mit den Vorstellungen auch der BUler, sage ich mal, angereichert worden, Vorschläge gemacht. Also das ist auch hiermit eingeflossen in diesen Gottesdienst. Ja, ihr habt euren großen Tag, das feiert ihr gemeinsam nachher, findet oben noch die große Feier, die große Party statt. Und ich habe mir gedacht, große Tage, die brauchen eigentlich auch große Namen. Ihr seid ja eine Dreiergruppe, ihr seid da so zu dritt. Und bei Dreiergruppen, das wissen wir von Bands und das wissen wir von anderen Gruppen, die haben immer auch so einen ganz besonderen Namen. Und ich habe gedacht, wie könnte ich euch jetzt benennen, euch drei, wenn ich jetzt nochmal überlege, wie jetzt die letzten Monate waren. Die drei Musketiere vielleicht? Na, die drei vom Ast? Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber das ist eine christliche Hörspielserie. Na, vielleicht auch nicht. Achtung, das soll jetzt nicht blasphemisch klingen, aber Dreieinigkeit. Naja, ob ihr euch immer so einig wart. Naja. Jetzt kommt's. Die Dreisten. Die Dreisten, Dreiergruppe. Ganz ehrlich, diese ganzen Gedanken, die ich mir da gemacht habe zu euch, zu den Dreien, haben mir nichts gebracht am Ende. Mir ist nicht wirklich was Brauchbares eingefallen. Also keine Sorge, ich benenne euch jetzt nicht als Gruppe. Was natürlich Fakt ist, ist, dass ihr jetzt diese Zeit gemeistert habt. Diese 8, 9 Monate des biblischen Unterrichts. Ihr seid wöchentlich gekommen, ihr habt euch beteiligt an den verschiedenen Diskussionen, ihr habt gute, richtig gute Fragen gestellt, ihr habt euch mit dem Thema beschäftigt, auch persönlich. Ihr seid dran geblieben, ihr habt Verse auswendig gelernt, ihr habt Aufgaben gelöst, ihr habt selber weitergedacht. Es geht natürlich nicht nur um diese einzelnen Aufgaben, aber damit, dass ihr euch beschäftigt habt, dass ihr da Zeit und Energie und Kraft investiert habt und das ist euch gelungen. Und deswegen feiern wir das heute. Das wollen wir anerkennen mit diesem Gottesdienst heute. Gehen wir mal zurück. Die letzten 8 Monate, über was haben wir geredet? Ein bisschen klang das ja in euren Selbstvorstellungen schon an. Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, wie ist diese Bibel, an der wir uns orientieren, diese vielen Seiten, wie ist das eigentlich entstanden? Wer sind diese ganzen Namen, die darin vorkommen, diese ganzen Bücher? Warum heißen die so? In welcher Reihenfolge gehören die zusammen? Wie ist die entstanden und warum ist die Bibel wichtig? Wir haben darüber gesprochen, Gott, wer ist das eigentlich? Was haben Menschen für Vorstellungen für Gott? Wir haben uns den Film Bruce Allmächtig dazu angeschaut. Wir haben überlegt, ja, wie wäre das denn, wenn Gott auftaucht plötzlich in unserem Leben? Dann, das habt ihr jetzt schon häufig erwähnt, wir haben über die Schöpfung gesprochen. Und dann auch, wie Gott mit den Menschen langsam vorangeschritten ist in der Geschichte. Wir haben über die Bundesväter gesprochen, über Abraham, Isaac und Jakob. Und letzte Woche habe ich euch noch einen ganz wichtigen Merkvers mitgegeben, der so überhaupt nicht wichtig ist. Abraham sprach zu Bebraham, kann ich mal dein Zebra haben? Ne? Das fandet ihr sehr, sehr, sehr witzig. Aber vielleicht merkt ihr euch jetzt zumindest den Abraham, den ersten dieser Bundesväter, Jakob. Wir haben über das Volk Israel gesprochen. Und diese verschiedenen Gefangenschaften, die sie durchgehen mussten, die verschiedenen Propheten, die kamen, haben wir nicht im Detail beleuchtet, aber zumindest haben wir kurz darüber gesprochen. Wir haben uns angeschaut, was ist eigentlich zwischen diesen beiden Teilen der Bibel, zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament passiert. Wer ist dieser Jesus? Was hat er gemacht? Wie hat er gewirkt? Warum ist er wichtig? Wir haben über sein Leben gesprochen, über seine Kreuzigung und die Auferstehung. Dann haben wir auch über die Dreieinigkeit gesprochen und ganz ausgiebig auch diskutiert. Taufe haben wir uns angeschaut. Da war dann die Sandra Tibi auch da und hat von ihrer Taufe berichtet, biblischen Unterricht. Über Abendmahl haben wir gesprochen, über Gemeinde und dann auch, was ist eigentlich ein Christ, warum heißt man Christ oder warum gibt es Christen, wie wird man das, wie bleibt man das? Das waren einige dieser Themen. Narnia haben wir noch angeschaut und diesen Film, da ging es dann vor allem darum, die Kreuzigung, die Selbsthingabe Jesu und die Auferstehung besser zu verstehen. Wenn man sich das alles so anschaut, ihr seid durch diese Zeit durchgegangen und ihr seid standfester geworden, so könnte man das sagen. Denn darum geht es beim biblischen Unterricht, darum geht es bei diesen Worten, die wir mit Konfirmation oder vielleicht auch Firmung ausdrücken. Da geht es um etwas Standfestes, um etwas Starkes, etwas, ja, was Fundament auch hat. Und ihr seid standfester geworden in Bezug auf euer Wissen über Gott, ihr habt mehr gelernt, euch mehr damit beschäftigt, Fragen gestellt und auch, davon durften wir teilweise hier vorne, von hier vorne auch hören, ihr habt Gott auch persönlich besser kennengelernt. Und als ich so drüber nachgedacht habe und bei diesem Wort Standfestigkeit angekommen bin, da habe ich dann gedacht, ja, da fällt mir jetzt doch noch was ein zu euch als Gruppe und da geht es dann tatsächlich um drei Menschen, die zusammen waren und die, wo ihre Standfestigkeit erprobt wurde. Und diese Geschichte, die möchte ich euch jetzt erzählen und es ist im wahrsten Sinne des Wortes auch eine ziemlich heiße Geschichte. Ihr erinnert euch ja, Israel, über die hatten wir geredet, wir hatten über die Könige geredet, die sie so hatten und wie die Könige immer wieder oder in schöner Regelmäßigkeit nicht wirklich die Besten waren im Umgang mit dem Volk und in ihren politischen Entscheidungen und wie sie gerecht umgegangen sind oder ungerecht umgegangen sind mit dem Volk. Und das Volk, das ist diesen Königen trotzdem hinterhergerannt, hat gemacht, was die Könige gesagt haben, die haben heidnische Götzen angebetet, haben nicht mehr auf das gehört, was Gott eigentlich dem Volk immer wieder sagen wollte und was Gott dem Volk gesagt hatte im Laufe der Geschichte. Und so kam es, wie es kommen musste, dieses Volk Israel, die Israeliten wurden erobert und viele von ihnen gefangen genommen von den Babyloniern. Und jetzt bei diesen Babyloniern, die haben dann die ganzen Israeliten mitgenommen zu sich nach Hause, also in ihr Heimatland. Diese Babylonier, und über den Namen habt ihr gelacht, auch wenn ihr jetzt wahrscheinlich nicht mehr wirklich euch dran erinnern könnt, die Babylonier hatten einen König, der Nebukadnezar hieß. Machen wir das gerade nochmal, um den Namen geht es natürlich nicht, aber vielleicht gemeinsam als Gemeinde diesen Namen nochmal sagen. Nebukadnezar, können wir es sagen? Nebukadnezar, vielleicht prägt sich ja das dann nochmal ein. Dieser König, weil der auch keine so ganz unwesentliche Rolle spielt. Dieser König war der König von Babylon, von diesen Babyloniern. Und im Zuge dieser Gefangenschaft gab es drei junge Männer mit sehr interessanten Namen, ebenfalls sehr interessanten Namen, die dann in Babylonien im Prinzip aufgewachsen sind, in dieser Gefangenschaft. Denen ging es nicht unbedingt schlecht, ganz im Gegenteil, aber die lebten dort eben fern von zu Hause, von Israel, von ihrer Stadt Jerusalem, von dort, wo sie oder ihre Familien herkamen. Und diese drei, die hatten auch ganz spannende Namen, Schadrach, Meschach und Abednego. Das waren die Namen, nicht ihre ursprünglichen Namen, sondern die Namen, die König Nebukadnezar ihnen gegeben hatte. Sie kamen ursprünglich oder hatten Wurzeln in Israel. Die waren vielleicht etwas älter wie ihr. Also diese Dreiergruppe, diese drei jungen Männer, die kann man mit euch ungefähr vergleichen. Die waren im Jugendalter und sie waren tatsächlich schon angesehen, könnte man sagen. Sie waren beim König geschätzt, denn sie waren in der Verwaltung. Also sie hatten wichtige Aufgaben dort bei den Babyloniern. Es war nicht unbedingt selbstverständlich. Und in dieser Zeit, wo diese drei jungen Männer in der Verwaltung waren und arbeiteten und Nebukadnezar König war, da kam der Nebukadnezar auf eine ganz tolle Idee. Dieser König Nebukadnezar, der war immer so ein bisschen bekannt für seinen Größenwahn. Und er kam auf die Idee, es wäre doch jetzt richtig klasse, wenn ich so ein Standbild anfertigen lasse von mir, so richtig groß. Und dann muss sich jeder aus dem Volk, ob Babylonier oder Jude oder wer auch immer, alle, die da sind, die müssen sich niederwerfen davor und müssen dieses Standbild, müssen diesen König, müssen ihn und seine Götter anbeten. Dieses Standbild, das war 30 Meter hoch und 3 Meter breit. Ich stand mal, ich habe einen Freund, der bei der Feuerwehr arbeitet, und der hat mich mal oder uns beide mal mitgenommen auf so eine Feuerwehrleiter, die 30 Meter hoch gereicht hat. Ich kann euch sagen, nach 20 Meter habe ich gesagt, nee, stopp, aufhören, ich will nicht höher. Das war mir dann zu hoch, habe jetzt vielleicht nicht Höhenangst, aber das war mir dann doch zu viel. 30 Meter, das ist ganz ordentlich. Also hat Nebukadnezar diese Versammlung einberufen. Jeder sollte sich, wenn die Musik erschallt, sollten sie sich niederwerfen und dieses Standbild anbeten. Und eben auch diese gefangenen Juden sollten dieses Standbild anbeten, obwohl sie ja eigentlich nicht an Nebukadnezar glaubten, nicht an ihn und seine komischen Götter, sondern an den Gott, den sie kennengelernt hatten, den sie aus Israel noch kannten. Ja, gut, könnte man sagen, naja, dann sollen sie halt stehen bleiben. Das Problem, Nebukadnezar hatte angedroht, wenn ihr euch nicht niederwerft, dann werdet ihr in den Feuerofen geworfen. Ich habe jetzt, unter der Woche war ich unterwegs mit Balu auf dem Feld und habe dann eine ältere Person gesehen, ich weiß nicht, vielleicht 70 Jahre alt, die auf dem Feld bei der glühenden Hitze bei 30 Grad oder mehr auch nicht unbedingt sommerlich angezogen war, da lang lief, über das ganze Feld. Und ich habe die zweimal gesehen, beim zweiten Mal bin ich hingefahren und habe gesagt, wo wollen Sie denn eigentlich hin? Ich kann Sie gern mitnehmen. Man meinte, ja, er wohnt in der Nachbarschaft, es ist ein täglicher Spaziergang. Ich habe gesagt, wirklich, bei der Hitze? Dann hat er gesagt, ich habe mal in so einer Eisengießerei gearbeitet und war dort immer die ganze Zeit am Ofen. Ich weiß, was Hitze bedeutet. Gut, habe ich ihn gehen lassen. Feuerofen, das war heiß, da dran zu arbeiten alleine schon, aber reingeworfen zu werden, das war klar, das würde den Tod bedeuten. Die Musik erschallte und was passierte? Die drei jungen Männer, sie warfen sich tatsächlich nicht nieder. Sie blieben stehen, alle haben sie auf den Boden geworfen, dieses Standbild angebetet, sie blieben stehen. Und das hat ihnen dann eine Anzeige beim König gebracht. Und Nebukadnezar hat darauf folgendermaßen reagiert. Und ich lese das jetzt mal aus dem Buch Daniel, so wie das in der Bibel festgehalten ist, wie Nebukadnezar reagiert hat. Er sagt diesen jungen Männern, Schadrach, Meschach und Abednego, stimmt es, dass ihr meine Götter nicht verehrt? Und betet ihr tatsächlich das goldene Standbild nicht an, das ich aufstellen ließ? Also, wenn ihr, sobald ihr den Klang der Musikinstrumente hört, niederfallt und die Statue anbetet, die ich anfertigen ließ, dann ist alles gut. Wenn ihr dazu aber nicht bereit seid, sollt ihr sofort in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch vor meiner Strafe retten könnte? Schadrach, Meschach und Abednego aber antworteten dem König, O Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, o König, es mit Sicherheit wissen, wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Die drei werfen sich tatsächlich nicht nieder. Sie haben keine Angst. Und dann, und das muss man sich mal vorstellen, dann haben sie noch den Mut, dem König das auch noch ins Gesicht zu sagen. Zu sagen, du kannst machen, was du willst, wir werfen uns nicht nieder. Unser Gott, der kann uns retten, vielleicht tut er das auch nicht, aber dich, dein Standbild, dich beten wir nicht an. Das ist ganz schön gewagt. Das ist ein ganz schönes Wagnis. Weiß nicht, ihr drei, hättet ihr das gemacht? Wärt ihr einfach stehen gewesen, geblieben, wenn ihr gewusst hättet, hinterher als Konsequenz dann Feuerofen und Tod? Also ich hätte wahrscheinlich nachgegeben. Die drei, die riskieren ihr Leben. Aber warum? Warum machen sie das? Ja, Na gut, es waren ja Jugendliche, ne? Man kann sagen, die waren wahrscheinlich so ein bisschen lebensmüde, so ein bisschen Fun, ein bisschen Action, eine tolle Herausforderung. Mal schauen, was der jetzt macht mit uns. Provozieren wir den König mal. Oder hatten die vielleicht gar nicht verstanden, um was es ging? Der König, der gab ihnen ja noch eine Chance hier. Der hat ja gesagt, hier, also nur noch mal, um das klarzustellen, ihr werft euch nieder und dann passiert euch nichts. Tatsächlich, wenn man so ihre Antwort hört, dann wussten sie, an Gott, da haben wir irgendwie mehr als an dem König Nebukadnezar, an seinem Standbild, an seinen Göttern. Irgendwie ist Gott wichtiger. Das war ein ganz schönes Wagnis. Lassen wir die drei jungen Männer mal da, in dem Moment, wo sie jetzt gerade sind, mit dieser Antwort, die sie dem König gegeben haben, und schauen uns mal ein paar Wagnisse an von anderen Menschen, wo andere Menschen einen bestimmten Mut bewiesen haben, ein Wagnis eingegangen sind. Und ich will da mal mit einem persönlichen Beispiel beginnen. Tobias, fand ich klasse. Du hast es heute ja hier auch nochmal gesagt, Fußball ist dein Ding, da bist du nicht der Einzige unter uns. Und ich mag auch Fußball, wissen wir. Und das ist dann meistens so, führt dann so weit, dass ich auch immer wieder bestimmte Fußballmagazine lese. Da gibt es dann 3, 4 im Jahr, die müssen einfach sein, ohne die geht's nicht. Habt ihr mal mitgebracht, hier in der Tüte. Und lasst mich einfach nur sagen, das sind jetzt nur die aus der Zeit jetzt hier in Wächtersbach, aus den noch nicht mal 2 Jahren hier. Ja, das fällt jetzt wahrscheinlich hier runter. Wenn man mal bei meinen Eltern gucken würde, da gibt es noch, ich weiß nicht, 8-mal so viel, ich habe keine Ahnung. Gibt noch einige mehr. Also, und das ist an sich ja auch nicht verwerflich, das ist wunderbar, das entspannt bei aller Arbeit, die man hat, immer mal wieder etwas lesen zu können, was vielleicht nicht mit bestimmten politischen oder Glaubensthemen oder Ähnlichem zu tun hat. Einfach mal was anderes, das ist gut. Ja, mit diesen Heften. Dieses Jahr habe ich mir aber gesagt, ich kaufe mir tatsächlich keine. Und zwar nicht, weil ich gesagt habe, die interessieren mich nicht mehr, interessieren mich immer noch sehr. Und auch nicht, weil ich gesagt habe, ich will ein bisschen Geld sparen, also sind hier, glaube ich, 5 Euro, also wären 20 Euro im Jahr bei 4 Heften. Nee, auch das war nicht der Grund. Sondern weil ich gemerkt habe, vor allem so in den letzten 1, 2 Jahren, dass dieses Lesen logischerweise auch Zeit braucht. Ich habe mir gedacht, es ist gut, das jetzt mal liegen zu lassen, um mal etwas anderes zu lesen. Vielleicht Dinge, die ich noch für mein Studium brauche oder auch um wirklich intensiv Zeit zu haben für meine Beziehung zu Gott, um in der Bibel zu lesen, um auch zu hören, was hat er eigentlich zu sagen für mein Leben. Das heißt, ich habe hier etwas aufgegeben, etwas gelassen, was mir bis jetzt wichtig war, nicht für immer, aber zumindest für dieses Jahr, um etwas anderes zu tun. Etwas, wo ich sozusagen Gott wichtiger nehme, etwas ihn höher stelle in dieser Zeit. Jetzt muss man sagen, ich habe natürlich damit was aufgegeben, ja, und ich kann mich jetzt darüber ärgern vielleicht, oder denke ich mir immer, wenn ich das im Laden sehe, ach, ich würde es mir ja gerne kaufen, aber ganz ehrlich, ein Wagnis ist das nicht. Also Mut braucht das nicht unbedingt. Die werden mir nichts antun. Niemand wird mir etwas antun, nur weil ich die jetzt nicht lese. Da steht jetzt nicht so viel auf dem Spiel. Bei anderen Menschen ist das eventuell anders. Brian Welch ist ein E-Gitarrist, sagen wir erstmal gewesen, von einer Heavy-Metal-Band. Alaya, Beate, ihr beide macht gerne Musik oder singt auch gerne oder hört gerne Musik, ihr tanzt gerne. Heavy-Metal ist, glaube ich, nicht dabei. Brian Welch war der E-Gitarrist der Band Korn. Und ich habe mal ein Bild mitgebracht von ihm. Also, ja, von den Haaren her, von den Tattoos her, von der E-Gitarre, ja, Heavy-Metal, es kommt schon so ungefähr hin in die Richtung. Heavy-Metal-Gitarrist. Die Band Korn, die gibt es seit 1993, die ist ziemlich bekannt in vielen verschiedenen Ecken, die hat auf dem Woodstock Festival gespielt. Da kommen 400.000 Leute zusammen, um verschiedene Bands sich anzuhören. Da hat er gespielt. Er war erfolgreich, war bekannt. Und dann, 2005, verlässt er diese Band, weil er, so hat er das öffentlich begründet, Gott gefunden hat. Ich habe ein zweites Bild von ihm mitgebracht. Hier lässt er sich im Jordan auch ganz offiziell taufen. Das, was er gemacht hat, er war bekannt, er war erfolgreich und jetzt lässt er das alles hinter sich, nur weil er Gott gefunden hat, er lässt sich taufen. Das ist doch ein ziemlich großes Wagnis. Sein guter Ruf, seine ganze Karriere, sein Geld, all das, das steht doch auf dem Spiel, oder? Brian Welch. Danke. Noch ein drittes Beispiel. Jetzt kommen wir wieder zur Bibel. Paulus, über den haben wir auch kurz gesprochen im biblischen Unterricht, das war ein treuer Jude. Das bedeutete, der kannte Gott schon. Der wusste, was Gott wichtig war. Der kannte die Gebote, der kannte die Gesetze, der kannte all das, was wichtig war für Gott, für das Leben, Gott anzubeten, Gesetze zu befolgen. Er lebte perfekt nach diesem jüdischen Gesetz. Der hatte besten Unterricht bekommen, den es weit und breit gab. Der wusste, was er zu tun hatte. Und dann tauchten irgendwann diese Christen auf, die nicht nur von irgendeinem Gott gesprochen haben, sondern gesagt haben, dass dieser Jesus Christus, irgend so ein dahergelaufener Lehrer und Mensch, dass der Gott ist. Also musste er die verfolgen. Er hat gesagt, diese Botschaft, die können wir so nicht stehen lassen. Da müssen wir hinterher, die müssen wir vernichten oder zumindest ins Gefängnis sperren. Und so hat er die Christen verfolgt. Und plötzlich wird er selbst Christ. Und er sagt, dass dieser Jesus Christus, dieser dahergelaufene Mensch und Lehrer, dass der selbst Gott ist. Das hat er verkündet allen Menschen. Und plötzlich wird er selber verfolgt. Sein Leben stand jetzt auf dem Spiel. Auch er ging so ein riesiges Wagnis ein. Aber warum? Das ist mehr als nur bei diesem Sänger. Sein ganzes Leben war nun in Gefahr. Lassen wir Paulus selbst sprechen. Philipperbrief, da steht das, wo er schreibt, wenn es also je einen wahren Juden gab, so bin ich einer. Und nicht nur das, ich gehörte zu den Pharisäern, die den strengsten Gehorsam gegen das jüdische Gesetz fordern. Die Gemeinde, die habe ich unerbittlich verfolgt. Und ich habe das jüdische Gesetz so streng befolgt, dass mir nie jemand etwas nachsagen konnte. Früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig, aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeit, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt werde. Paulus sagt hier, früher, da war mir das ganz wichtig, Gottes Gebote bis ins Detail zu verfolgen, das zu tun und wirklich alles zu tun, dass Gott Ehre gemacht wird, dass er gut dasteht. Ich wollte ja nichts falsch machen, ich wollte ihm gefallen, ich war der Beste von all denen, die ähnlich denken wie ich. Aber jetzt, da geht es mir darum, auf Jesus Christus zu vertrauen. Brian Welch, dieser E-Gitarrist, dieser Sänger aus der Band, früher in seinem Bandleben, da spielte Alkohol eine Rolle. Drogen spielten eine Rolle. Pornografie spielte eine Rolle. Wutausbrüche spielten eine Rolle. Ehestreitigkeiten spielten eine Rolle. Und jetzt sagt er, jetzt geht es mir um meinen Erlöser Jesus Christus. Persönlich kann ich natürlich jetzt sagen, ja, diese Fußballmagazine, wichtig, aber mein Vertrauen setze ich nicht auf einen Fanclub oder auf meinen Lieblingsverein, sondern auf Jesus Christus. Schadrach, Meschach und Abednego, diese drei Jugendlichen, die da jetzt immer noch stehen vor dem König, wo wir jetzt gar nicht wissen, was passiert jetzt eigentlich mit denen, die sagen, es ist super, beim König in der Verwaltung zu sein, aber das ist nicht wichtig genug, wenn es darum geht, nur Gott anzubeten. Warum diese Wagnisse? Was ist so besonders an diesem Gott? Gott hat den Menschen zu allen Zeiten immer wieder versucht zu zeigen, wie er ist, wie er sich das Leben vorstellt. Darüber haben wir gesprochen, wir haben geredet, wie die Menschen erschaffen wurden. Das spielte, glaube ich, eben nochmal so eine Rolle bei dem, was ihr gesagt habt. Und die Menschen haben dann drauf losgelebt und haben das, was Gott gesagt hat, wirklich nur sehr spärlich umgesetzt. Das Zusammenleben der Menschen, wenn wir uns umschauen, ja, das funktioniert an manchen Stellen ganz gut, an vielen Ecken und Enden, aber auch überhaupt nicht. Das, was Gott wollte, das, was er ihnen versucht hat zu zeigen, das ging in gewisser Weise schief. Die Menschen haben es immer wieder vermasselt. Und nun, wir haben ja eben von diesen Wagnissen gesprochen, das, was Menschen gewagt haben, nun geht Gott tatsächlich das größte Wagnis ein. Er sagt sich, ich komme in Jesus Christus als Mensch auf diese Erde. Gut, kann er machen. Was ist das Risiko? Was ist das Wagnis daran? Das Wagnis ist das Risiko, dass die Menschen ihn gar nicht erkennen. Viele Menschen sagen, nee, Jesus Christus, Gott, nee, das passt nicht. Damals schon, genauso wie heute. Das Risiko war und ist, dass die Menschen ihren freien Willen benutzen, um zu sagen, nein, ich lehne diesen Gott ab, mit ihm möchte ich nichts zu tun haben. Oder noch schlimmer, sie argumentieren vielleicht mit dem, was sie über Gott wissen, gegen Gott und sagen, guck doch mal, gut, er hat vielleicht alles gemacht, aber kümmert er sich wirklich? All das Leid auf dieser Welt kann doch gar nicht sein. Und wie ist das bei Jesus? Der zeigt den Menschen die Liebe Gottes. Er zeigt ihnen, dass sie nicht alleine sind, nicht verlassen, dass sie nicht hoffnungslos sein müssen, sondern dass Gott sie liebt, dass sie gewollt sind, dass sie gesucht sind von Gott, dass Gott ihnen nachgeht, also dass Gott etwas mit ihrem Leben zu tun haben möchte. Der große Gott mit ihrem Leben. Ich habe euch eine Sache, ihr drei, habe ich euch immer wieder gefragt. Und ich mache den Test jetzt nochmal, damit ihr nochmal was sagen dürft. Was sind die drei Beziehungen, zu denen wir geschaffen worden sind? Gott möchte Beziehung haben, mit wem? Er möchte mit Menschen Beziehung haben, also wir sollen mit Gott Beziehung haben. Wir als Menschen womit haben wir sonst noch Beziehung? Mit unserer Umgebung, mit unserer Natur, mit dieser Welt, ja, und? Mit uns selbst, beziehungsweise, schaut euch um, mit den Menschen. Gott hat den Menschen zu Beziehungen geschaffen. Ja, mit sich selbst, aber wir sehen das ja, wir erleben das immer wieder. Er hat sie zu Beziehungen untereinander geschaffen, zu Beziehungen mit dieser Welt. Und diese Beziehungen sind kaputt gegangen. Und er möchte sie wiederherstellen. Deshalb kommt Jesus Christus. Deswegen geht Gott dieses Wagnis ein. Er geht das Risiko und das Wagnis ein, dass die Menschen dieses nachgehen, diese Liebe Gottes, dieses Suchen Gottes, dass die Menschen das nicht annehmen. Er geht das Wagnis ein, dass die Menschen in diesem Tod Jesu, dass sie sagen, ach, da ist ein Mensch gestorben, ja, das ist traurig, aber schade. Dass die Menschen darin eine Niederlage sehen, eines Lehrers, der halt es dann nicht geschafft hat, zu dem ganz großen Einfluss. Oder Gott geht das Wagnis ein, dass die Menschen in der Auferstehung, die verkündet wird, dass die Menschen sagen, das ist unglaubwürdig, das glaube ich nicht, das kann gar nicht sein, das ist doch eine zweifelhafte Geschichte. Gott geht ein Wagnis ein, er macht sich verletzbar. Verletzbar, das heißt, die Menschen, die reden negativ über ihn, die lästern über ihn. Das geht Gott ein, um zu zeigen, wie sehr er uns doch liebt, weil nur wir diese Liebe wirklich erwidern können. Er geht dieses Wagnis ein, aber wir dürfen an der Stelle auch sagen, wer wagt, der gewinnt. Lesen wir nochmal uns den Paulus durch. Nochmal ein paar Verse von dem, den ich vorhin schon gelesen habe. Früher hielt ich alle diese Dinge, die Gesetze und so weiter, für außerordentlich wichtig. Aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeit, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Paulus ist diesem Jesus begegnet. Und er selbst wurde verändert. Von dem Christenverfolger zu dem Christusfolger. Viele Menschen durften wegen ihm diese Liebe Gottes erfahren. Das heißt, er hat es mit Jesus gewagt und er hat gewonnen. Andere Menschen haben davon profitiert. Andere Menschen haben gewonnen. Brian Welch, unser E-Gitarrist hier, sicherlich nicht sofort, aber der wurde frei von den Drogen, von dem Alkohol, von seinen Süchten. Er hat es mit Jesus gewagt und er hat gewonnen. Schadrach, Meschach und Abednego, wisst ihr drei, was mit denen passiert ist? Habt ihr die Geschichte schon gehört? Die wurden tatsächlich in diesen heißen Feuerofen geworfen. 7-mal heißer als sonst wurde er gemacht. So heiß, dass selbst die, die bei der Eisengießerei nebendran arbeiten, dass selbst die drei reingeworfen haben, dabei umgekommen sind. Aber den dreien ist nichts passiert, sondern wir lesen, dass sie gerettet wurden, dass ein Engel Gottes bei ihnen war und dass sogar dieser König Nebukadnezar erkannte und sagte, es gibt keinen Gott, der retten könnte wie dieser. Sie haben es mit Gott gewagt und sie haben gewonnen. Wer mit Gott selbst es wagt, der gewinnt. Großartige Geschichten, großartige Berichte und Zeugnisse. Soll ich aber noch was sagen hier zu dieser Geschichte? Also es geht ja jetzt eigentlich darum zu sagen, okay, alles andere ist zumindest weniger wichtig. Heißt ja nicht, dass ich das jetzt nicht mehr lesen darf, aber es ist nicht ganz so wichtig, wie die Zeit, die ich für Jesus aufbringe. Das heißt, wenn ich das jetzt als Dreck betrachte, wie Paulus das sagt, ich habe jetzt glaube ich leider, ich habe keinen Mülleimer mehr hingestellt, da wollte ich das jetzt reinschmeißen, da könnte das rein. Klingt ja alles super. Klasse, Dennis. Bist ein super Christ. Ganz ehrlich, so eine wahnsinnig bessere Zeiteinteilung habe ich deswegen tatsächlich jetzt noch nicht gekriegt. Damit kämpfe ich noch. Das ist wie so eine Reise. Ja, ein wenig mehr Zeit mit Gott, das kann schon sein, aber ich bin da noch nicht so weit, wie ich das gerne wäre. Mit Jesus wagen, gewinnen, schön und gut. Aber das ist ein Weg, das ist eine Reise dorthin. Paulus sagt, mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt werde. Paulus spricht von Leid. Also wenn Jesus so ein großer Gewinn ist, warum spricht er dann von Leid? Paulus spricht von den Höhen des Glaubens, aber auch davon, dass das Zeit kostet und Kraft und Nerven, dass das nicht immer so einfach funktionieren wird. Und Schadrach und Meschach und Abednego, diese drei, die mussten damit rechnen, als sie in den Feuerofen geworfen wurden, dass sie dabei umkommen, dass sie da keine Chance haben. Die mussten erst mal da rein in diesen Feuerofen, da mussten sie durch. Alaia, Beate, Tobias, ihr drei. In den letzten Monaten, da habt ihr immer mehr von Gott erkannt. Und ihr habt eben Narnia noch angesprochen, deswegen gehe ich auch noch mal drauf ein. Ihr habt Gott erkannt im Laufe der Zeit, so wie die vier Geschwister im Laufe der Zeit den Löwen Aslan kennenlernten. Am Anfang wussten sie nichts von ihm. Dann haben sie Leute oder andere von ihm reden hören, davon, dass er irgendwann kommt, dass er der eigentliche König ist. Aber gesehen haben sie ihn noch nicht. Erst später durften sie ihn kennenlernen. Und so wie diese Geschwister in Narnia den Löwen Aslan und seine Rolle und seine Stärke erst mit der Zeit kennenlernten, so ist auch das Glaubensleben, das ihr, in dem ihr seid, genauso wie wir alle darin sind, eine langsame Reise. Und heute feiern wir die Schritte, die ihr schon gemacht habt. Eure Zeit jetzt in der Jugend, eure Jugendzeit und alles, was auch darüber hinaus noch kommt, das wird nicht immer ganz einfach sein und werden. Das wisst ihr vielleicht schon. Manchmal, so wie bei Narnia, da sieht alles nach einer Niederlage aus. Und da muss man in den Kampf. Aber ihr wisst auch, wenn ihr den Film gesehen habt, wenn ihr euch daran erinnert, wer Aslan vertraut, der wird am Ende nicht enttäuscht. Die Geschwister, die wagten es, sie gingen nicht zurück, haben sich zurückgezogen, sondern sie nahmen ihre Aufgabe, ihre Rolle an und haben gekämpft. Sie wagten und sie haben gewonnen. Ihr werdet in der Zukunft, ihr habt ja jetzt schon super Fragen gestellt, ihr werdet noch mehr solche Fragen und noch viel bessere Fragen haben. Und weder ich noch jemand anderes werden euch immer die besten und großartigsten Antworten geben können. Ihr werdet Zweifel haben, ob an dem Ganzen überhaupt was dran ist, an Gott, an Jesus. Es kann sein, dass ihr auf Gott wütend werdet, dass ihr ihn manchmal nicht versteht. Aber nehmt euch, wenn ihr das alles vergesst, was ich jetzt gesagt habe, nehmt diese eine Sache mit. Gottes Liebe, die in Jesus Christus deutlich geworden ist und auch schon in eurem Leben sich immer wieder bemerkbar gemacht hat, die wird euch immer wieder hinterhergehen, die wird euch immer wieder suchen. Seid mutig, folgt Jesus nach in jeder Lebenssituation, in die ihr seid. Sucht ihn, auch wenn er gerade nicht da zu sein scheint. Sucht ihn im Gebet, sprecht mit anderen Christen, wie habt ihr ihn erlebt, wie muss ich das verstehen? Hört bei den Liedern zu, die wir singen. Lest in der Bibel. Bleibt dran. Wer wagt, der gewinnt bei Jesus. Jesus selbst, der hat alles schon für euch gewagt, riskiert. Er hat sich selbst gegeben. Er hat es gewagt. Lasst euch von ihm immer wieder gewinnen in eurem Leben. Und das ist eine Einladung, die nicht nur für die drei gilt, sondern auch für uns. Amen.